Lob und Dank sei dem Herrn. Mir kam der Gedanke, wie schön es wäre, wenn wir schon unbeschwert im Jenseits so die Lieder anstimmen könnten. Hier auf Erden, trotz aller Freude, allen Erlebnissen, die uns teuer und wert sind, ist doch auch noch Beschwernis da. Und ich musste wirklich so denken, wie wird das sein, wenn wir dort in der Herrlichkeit, im verwandelten Auferstehungsleibe, unbeschwert das große Halleluja anstimmen. Ja, das wird gewaltig sein. Da wird auch kein langes Gesicht mehr sein, keine Betrübnis mehr, kein Leid, keine Not, kein Tod. Ist das nicht herrlich, dass wir diese Hoffnung in uns tragen dürfen? Eine selige Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung, die nicht zur Enttäuschung führt, sondern zur Realität. Zur Realität. Wunderbar. Mögen es alle erleben. Und möge es dahin kommen, dass am Schluss wirklich alle, die zur Brautgemeinde gehören, sagen können, ja, komme bald, Herr Jesus. Vielleicht muss es uns noch schlechter ergehen. Ihr wisst ja, wir können uns auf einiges gefasst machen, was auch rein irdisch noch auf uns zukommen kann. Die gesamte Umschichtung, die halben Völkerwanderungen, die so stattfinden, das wird alles nicht gut gehen. Die Versorgung mit Lebensmitteln, alles wird vieles mit sich bringen. Aber je mehr geschieht, umso eher begreifen wir, dass die Zeit in der Tat ernst ist. Und wir, die wir gemäß der Schrift glauben dürfen, heben doch dann umso mehr unsere Häupter empor, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Es müssen Hungersnöte kommen, es müssen teure Zeiten kommen, die Leute klagen, dass alles so teuer ist. Noch können wir es ja bezahlen. Teuer ist es erst dann, wenn wir es nicht mehr bezahlen können. Und noch teurer wird es, wenn man nicht mehr kaufen und verkaufen wird können, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Also mit Klagen jetzt zu beginnen, ist eigentlich zu früh. Dafür haben wir dann immer noch Zeit, wenn es soweit ist. Jetzt sollten wir Gott, dem Herrn, wirklich danken, dass es uns noch einigermaßen gut geht und wir zu essen und zu trinken haben. Und die Schrift sagt ja, dass wir uns dann daran genügen lassen sollen. Wie dankbar sind wir dem Herrn für die noch Freiheit, die wir haben. Und heute wird ja in unserem Lande gewählt. Die Weichen sind aber schon längst gestellt. Und wir haben es in der jüngsten Vergangenheit erlebt, dass alle, die nicht mitmachen und die Richtung nicht gehen wollen, die zu gehen ist, die müssen zur Seite treten. Und Menschen, die nun in das Programm hineinpassen, die dürfen mitmachen. Sie müssen mitmachen. Wir denken da besonders an die Eiserne Lady, die einfach begriffen hat als Methodistin. Sie ist ja Methodistin. Und sie hat begriffen, dass die souveränen Rechte Englands durch die römischen Verträge aus den Händen genommen werden. Und sie konnte nicht mitmachen, aus Überzeugung nicht. Sie wusste, wohin das alles geht. Nun aber ist die Stunde gekommen. Und wie wir ja im Alten und Neuen Testament lesen, Gott setzt Könige ein und Gott setzt sie ab, je nachdem, wie es eben zu der bestimmten Zeit im Programm Gottes benötigt wird. Unser Bruder hat ja schon aus dem Propheten Haggai gelesen. Haggai war einer der Männer, die beim Wiederaufbau des Tempels das Wort des Herrn hatte. Und das Gute unter dem Volke Gottes war, dass sie erkannt hatten, dass er nicht nur redet, sondern dass Gott durch ihn redet. Dass es Gottes Wort ist, das da ergeht, und dass er selber die göttliche Botschaft brachte und nicht seine eigene. Wenn das Volk Gottes dieses durch Offenbarung erkennt, kann uns von Gott aus geholfen werden. Wenn wir aber nur meinen, das ist die Botschaft des Mose oder die Botschaft des Haggai oder anderer Männer, dann wird es nicht funktionieren. Wenn wir aber begreifen, dass das die Botschaft Gottes und das Werk Gottes und das Reich Gottes und die Gemeinde Gottes ist, wenn uns das durch den Geist geoffenbart wird, dass es Gottes Sache ist, dann wird es gleich ganz anders. Dann kommt Respekt, dann kommt Ehrfurcht, dann kommt Vertrauen, dann kommt Glauben, dann kommt Gehorsam, dann finden auch wir unseren Platz in der Gegenwart Gottes. Ich lese diesen Vers noch einmal, denn er ist sehr kostbar. Hier steht im Haggai, das war dann Zerubbabel, Haggai 1, Vers 12 und 13 möchte ich lesen. Da hörten Zerubbabel, der Sohn Sealtiels, und der hohe Priester Josua, der Sohn Jozadaks, und alle, die vom Volk noch übrig waren, auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Nicht nur das Fußvolk, sondern auch Zerubbabel, der Sohn Sealtiels, und der hohe Priester Josua, der Sohn Jozadaks. Es waren also Männer, die auch einen gewissen Dienst auszuführen hatten, aber sie beugten sich und respektierten die göttliche Ordnung, nahmen die prophetische Sendung und Botschaft an und auf, und so erkannten sie, dass dieser Mann mit dem So spricht der Herr auf göttlichem Boden stand und vom Herrn selber gesandt wurde. Welch ein wunderbares Wort! Wo befinden wir uns in diesem Bild, das wir gerade betrachten? Es heißt hier, und alle, die vom Volk übrig geblieben waren, hörten auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes. Aber Gott, er war nicht auf Erden. Auf Erden war der Prophet Haggai. Gott war im Himmel. Aber Gott ist im Himmel und auf Erden. Gott erfüllt das Universum. Gott wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Gott redet, Gott wirkt, Gott rettet, Gott heilt hier auf Erden. Wäre er nicht gegenwärtig, dann könnte das alles gar nicht geschehen. Es kann ja nur geschehen, weil er gegenwärtig ist. Nicht einer von uns hätte die Rettung und die Vergebung und Heilung und Befreiung und überhaupt die Segnungen erfahren können, wenn nicht Gott gegenwärtig wäre, um sein Wort zu bestätigen und uns das zu geben, was er darin verheißen hat. Die vom Volk noch übrig waren, hörten auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Ja, Das Volk geriet in Furcht vor dem Herrn. Nicht in Furcht vor Haggai, sondern Gottes Furcht kam über sie. Und die Furcht Gottes ist noch heute der Anfang der göttlichen Weisheit. Und der Anfang der göttlichen Weisheit bedeutet zugleich das Ende unserer eigenen Weisheit. Erst da, wo wir mit unserer eigenen Weisheit zu Ende sind, kann Weisheit Gottes sich offenbaren und uns zuteil werden. Nach dem 12. Vers kommt dann Vers 13, den wir schon gelesen haben. Da machte aber Haggai, der Bote des Herrn, Kraft göttlicher Botschaft, dem Volk folgende Eröffnung. Ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn. In Singapur war ich in einem Bibelseminar, das trägt den Namen Haggai College. Und ich wurde eingeladen, habe dort ein einziges Mal mein Zeugnis gegeben. Und als ich dann so mit den Einzelnen sprach und auch mit dem Lehrpersonal, habe ich eins festgestellt, dass der Name, der nun groß geschrieben wird, mit der eigentlichen Sache, die im Propheten Haggai so deutlich dargestellt wird, überhaupt nichts gemeinsam hat. Keine Propheten sind da, keine prophetische Offenbarung des Wortes. Es wird gelehrt, wie eh und je in verschiedenen Seminaren gelehrt worden ist. Nicht der Name. Es gibt sogar Namen, die heißen Philadelphia-Gemeinde. Und das ist dann Bruderliebe. Und schaut man hinein, ist von der Bruderliebe keine Spur. Dann haben wir unsere Elim-Gemeinde. Ich kritisiere nicht, ich beuge mich selber darunter. Elim, wie viele Palmbäume waren da, wer weiß es? Und wie viele Quellen, wer weiß es? Bitte? Was bedeutet Elim? Nein, dann sage ich es euch auch nicht. Wenn ihr mir so die Bibel liest, was? Bitte? Wie viele Quellen, wie viele Bäume? 70? Du bist der Sache schon sehr nahe. Gott segne dich. Jawohl. Aber es geht ja um etwas ganz anderes. Nicht der Name, den wir uns geben. Denn es steht geschrieben, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Man kann den Namen haben. Man kann Pfingstgemeinde sein, Baptistengemeinde sein, aber ist man's? Oder ist nur der Name da? Wir möchten, ohne Kritik zu üben, und wenn wir sie üben, dann an uns beginnen. Wir möchten uns Gott stellen und fragen, ob wir in unseren Tagen wirklich erkannt haben, worum es geht. Jesus sagte, in Verbindung mit Jerusalem, über das er blickte und weinte, O, dass du zu dieser deiner Stunde erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Nicht in anderen Zeiten, sondern zu dieser deiner Stunde erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jeder Mensch, der auf Erden lebt, bekommt von Gott seine Zeit zugeteilt, die Stunde, die er wahrzunehmen hat, um an dem beteiligt zu werden, was Gott auf Erden tut. Wir leben jetzt und wir müssen Anteil an dem bekommen, was Gott in dieser Zeit tut. In Kapitel 2, Vers 5, uns allen auch sehr bekannt, steht die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, Unser Bruder sagte schon von der Salbung des Heiligen Geistes. Da, wo das Wort prophetische Offenbarung wird, nicht nur inspiriert war, als es geschrieben wurde, sondern inspiriert wird und neu zur Offenbarung, wenn es verkündigt und geglaubt wird. Das geschieht allein durch den Heiligen Geist, der alle Dinge erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit. Es gibt nämlich keinen Menschen, der Zugang zu diesen geistlichen Dingen hätte, und sei er der Heiligste, den es auf Erden gibt. Denn so schreibt Paulus an die Korinther: Der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Nicht der Prophet Haggai oder andere, der Geist Gottes durch Offenbarung erforscht die Dinge und benutzt dann einen Mund, um die Worte Gottes, die ja Offenbarung sind, auszusprechen. Hier haben wir es gehört, die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten gegeben habe. Wir müssen einfach begreifen, die Verheißungen, die der neutestamentlichen Gemeinde bei ihrem Anfang gegeben wurden, gelten bis ans Ende. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir müssen uns nur einen Ruck geben und uns bewusst werden, dass die Verheißungen dazu gegeben worden sind, dass wir sie durch die Predigt hören, glauben und dann auch empfangen. Nicht nur als Anschauungsunterricht, damit wir gewissermaßen informiert werden oder belehrt werden, sondern dass wir durch den Glauben an das, was Gott uns verheißen hat, in den Besitz dieser Dinge kommen. Das ist eigentlich veranschaulicht im Alten Testament durch die Tat, dass Gott das Land mit den 7 Völkern dem Volke Israel verheißen hatte. Und es wurde sogar das verheißene Land genannt. Als die Zeit der Erfüllung kam, waren es nicht nur Worte, die da verkündigt worden waren, sondern es wurde vor ihnen und mit ihnen göttliche Realität, was ihnen so lange verheißen worden war. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir in einer ähnlichen Situation angekommen sind. Es gibt die Parallele, wie damals am Anfang, so auch jetzt, mit dem Volke Israel und mit der Gemeinde. In jener ersten christlichen Generation hat das Judentum neben dem neu entstandenen Christentum bis 70 nach Christo bestanden, als nämlich der römische General Titus nach 2-jähriger Belagerung dann Jerusalem eingenommen hat. Und ihr habt sicherlich gelesen, wie viel Blut da geflossen ist. Aber der Gedanke ist wichtig. Vom Beginn der neutestamentlichen Gemeinde liefen 2 Dinge in einer, nämlich der ersten Generation, parallel miteinander. Bis dann das eine beendet und das andere seine Fortsetzung nahm. Jetzt ist die Reihenfolge genau umgekehrt. In dieser letzten Generation der Gemeinde zugeordnet ist Israel aus über 100 Ländern der Welt in das Land der Verheißung zurückgerufen worden. Jetzt haben wir wieder 2 Dinge, die parallel miteinander verlaufen, und wir sehen es sehr klar, wenn Paulus an die Römer schreibt, im 11. Kapitel von Vers 25, wenn die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde eingegangen sein wird, dann wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden. Und Israel ist heimgekehrt, weil der Messias auch dorthin kommen wird, nach der Entrückung, das wissen wir. Aber sie sind heimgekehrt, weil Gott es so in seinem Worte gesagt hat. Wir leben also ganz gewiss in der letzten heilsgeschichtlichen Generation, die unter dieser Zivilisation von Gott aus bestimmt wurde. Und wenn wir uns dessen gewissen, ja nicht in uns, sondern aufgrund der Autorität des Wortes Gottes, wie unser Herr selber sagte, wenn ihr das sehen werdet, wenn ihr das sehen und das sehen werdet, dann merket auf. Und wenn ihr sehen werdet, dass der Feigenbaum saftig wird, dass er aufblüht, und wir dann wissen, aufgrund des alttestamentlichen Wortes, dass dieser Feigenbaum Israel ist, der nach über 2000 Jahren, denn seit Nebukadnezar ist ja das Volk zerstreut worden und dann endgültig 70 nach Christo, aber in jedem Fall nach so vielen Jahren zurückgekehrt, ein eigener Staat geworden. Es gibt Anhaltspunkte in der Heiligen Schrift, die eine Mutmaßung nicht zulassen, sondern klar und deutlich die Dinge aussprechen, die sich jetzt vor unseren Augen erfüllen. Und dann im Zusammenhang des Wortes im Alten Testament wird uns hier gesagt, in Haggai 2, Vers 6, denn so spricht der Herr, die Herrscharen, nur noch einmal eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde und das Meer und das feste Land erschüttern. Wenn dieses Wort nicht noch im Neuen Testament stünde, dann könnten wir es abhaken. Dann könnten wir sagen, auf Wiedersehen, lieber Gott des Alten Testaments, wir wenden uns dem Neuen Testament zu. Aber dank sei Gott, dass er die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament so eng geknüpft hat, für die wir dankbar sind, dass wir sie sehen und erkennen dürfen. Das entsprechende Wort steht ja im Hebräerbrief uns allen bekannt, hier schon einige Male vorgelesen worden, dass Gott seine Verheißung, die er gegeben hat, erfüllen wird. Hebräer Kapitel 12, Vers 26. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Genau Haggai 2, Vers 6. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben machen. Dann könnt ihr ruhig weiterlesen, dass es schon auf die Umwandlung hindeutet, also auf das direkte Ende vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und so wie damals das Volk zurückkehrte, den Tempel wieder aufbaute, alles nach Maß, wie Gott es gesagt und angeordnet hatte. So findet sich jetzt die neutestamentliche Gemeinde in ihrem Endstadium und sie muss dahin kommen, wo die Gemeinde am Anfang war. Vielleicht muss ich euch dieses Wort noch lesen. Die zwei Verse werden wir noch ertragen können, dass ihr wisst, von Hebräer 12 spreche ich jetzt, dass ihr wisst, in welch eine Verbindung das Wort aus dem Haggai hier wiedergegeben wurde. Kapitel 12, Vers 26 haben wir gelesen. Lasst uns weiterlesen von Vers 27. Das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Geschaffenes ist. Es soll eben etwas Bleibendes entstehen, das nicht erschüttert werden kann. Was alles in den apokalyptischen Gerichten geschehen wird, könnt ihr ja in der Bibel selber nachlesen. Aber die Häuser und alles wird ja einstürzen. Die Erde wird so bewegt werden wie noch nie. Und Gott wird alles zur Rechenschaft ziehen, das Heer der Höhe in der Höhe und die Menschen auf der Erde auf Erden. Ihr habt gelesen, damit ihr wisst, dass es wörtlich so in der Bibel steht, lese ich euch diesen einen Vers aus dem Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 24. Jesaja Kapitel 24, vielleicht Vers 1 und dann den gewollten Vers. Wisset wohl, der Herr entvölkert die Erde und verödet sie. Er entstellt ihr Aussehen und zerstreut ihre Bewohner. Und dann kommt ja sehr viel. Vers 19, in Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde. Hin und her taumelt sie, wie ein Trunkener, schaukelt hin und her, wie eine Hängematte, und schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. Wir haben gelesen, dass alles erschüttert werden wird, was geschaffen wurde. Nur das nicht geschaffen wurde für den zeitlichen Bereich, wird bestehen bleiben. Dann lesen wir weiter in Vers 21. An jenem Tage aber wird es geschehen. Da wird der Herr zur Rechenschaft ziehen, das Heer der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden zusammen eingesperrt wie ein Gefangener und zusammengeholt, in eine Grube getan und eingeschlossen, in einen fest verschlossenen Kerker und erst nach langer Zeit abgeurteilt werden. Denkt jetzt an Offenbarung 20. Direkt vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches kommt der Engel mit einer Kette vom Himmel, packt den Satan, bindet ihn auf 1000 Jahre und er wird in den Abgrund hineingeworfen. Zu der Zeit wird aufgeräumt werden, ohne Pardon, mit dem Heer der Höhe, mit all den Widerwärtigkeiten, mit denen wir heute zu tun haben. Denn Paulus schreibt ja, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und mit den Gewalten, mit den Fürstentümern, die in der Luft herrschen. Und dann, wenn dieser Tag kommt, die erste Abfertigung wird ja geschehen, wenn die Braut entrückt wird. Dann entsteht der Kampf, Michael und seine Engel kämpfen und der Drache und seine Engel kämpfen. Und dann gibt es nur einen Runterschmiss. Der Herr und die Brautgemeinde gehen hinauf. Satan mit seinem Heer wird heruntergestürzt. Und ehe dann das tausendjährige Reich beginnt, wird erstmal das Heer der Höhe zur Rechenschaft gezogen und dann die Könige der Erde auf dieser Erde. Und dann wird ein Machtwort gesprochen und dann werden sie hineingetan, also zugeschlossen in den Kerker. Und erst nach langer Zeit, und die lange Zeit kann ich euch genau sagen, ist genau nach den 1000 Jahren, werden sie abgeurteilt werden, denn dann ist das Endgericht. Solche Dinge sind eigentlich sehr klar, da braucht man keine mathematische Begabung, wenn geschrieben steht, dass Gott den Satan auf 1000 Jahre binden lassen wird. Ich lese es euch vor, damit ihr wisst, dass es wörtlich so geschrieben steht. Offenbarung 20, Vers 1. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln. warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Dann muss er noch auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. Es ist einfach urgewaltig, wenn man diese Zusammenhänge des Alten und des Neuen Testaments so als Gesamtübersicht, als Einsicht in den geheimen Ratschluss unseres Gottes bekommt. Wir sind ein begnadigtes Volk, dazu erwählt, die Worte des Herrn einbegriffen sind, die prophetischen Worte in diesen Tagen zu hören, uns auf die Seite Gottes zu stellen und einfach von Herzen zu glauben, was Gott verheißen hat. Man kann es nicht überbetonen. Wer jetzt mit Gott übereinstimmt, der muss mit seinem Wort übereinstimmen. Es gibt keine Übereinstimmung mit Gott, gelöst vom Worte Gottes. Nur wer mit dem Worte Gottes übereinstimmt, kann doch mit Gott übereinstimmen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und deshalb ebenso wichtig, dass das Wort verkündigt und auf den Leuchter gestellt wird. Doch da kommt es jetzt hin. Die einen vereinigen sich weltweit, und das habe ich gesagt, ich werde es auch noch schreiben, die Weltmacht Nummer 1 entsteht hier. Und wenn irgendjemand meint, die 340 Millionen, die 92, Ende 92, zu dem vereinten Europa gehören werden, das sei noch nicht das meiste. China sei ja größer an Bevölkerungszahl. Es spielt doch keine Rolle, wie groß China oder wie viel Einwohner Indien hat. Das spielt doch gar keine Rolle. Hier geht es doch einfach um die biblische Prophetie, um das, was für die Endzeit verheißen worden ist und was auch politisch, religiös und wirtschaftlich jetzt vor sich geht. Dass nun gerade unser Land, das ja nun diesen Todesstoß einfach diesem Römischen Reich versetzt hat durch die Reformation. Es war eine Schwertwunde, wie die Heilige Schrift sagt. Einer von diesen 7 Köpfen war ja wie zum Tode verwundet. Und dann lebte alles wieder auf. Und siehe da, die ganze Welt staunte, dass da, wo nun die Todeswunde war, dass da Heilung kam und alles wieder in Frieden und Freude gelangte. Ich sage euch die Wahrheit. Dieses Land, das von Gott dazu benutzt wurde, um die Reformation zum Durchbruch zu verhelfen, und dann aber später, zuerst religiös geteilt, Katholiken, Protestanten, und dann politisch geteilt in Ost und West. Jetzt erleben wir es mit, dass die beiden Teilungen ihr Ende verloren haben. Und wer hat es mitbekommen in unserem Lande? Wenn irgendwelche besonderen Dinge geschehen, dann ist nie mehr irgendwo hier ein katholischer Gottesdienst und da ein protestantischer, immer ein ökumenischer. Dann sind die beiden Seiten gemeinsam unter einem Hut. Und das wollten sie ja erreichen. Und niemand sei mir böse, besonders nicht praktizierende Katholiken. Aber wenn es denn der Sache beitragen würde, dann kann ich euch jetzt schon sagen, was der Papst tun könnte. Er könnte Luther selig und heilig sprechen, wenn es ihm dadurch gelingen würde, die Lutheraner alle auf seine Seite zu bekommen und in den Mutterschoß zurückzubringen. Macht euch keine Sorgen. Es gibt keinen Mann auf Erden, der so raffiniert ist wie er, und er weiß alle Schliche, die es auf Erden nur geben kann. Ich weiß nicht, was ich im Moment gesagt habe. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber vielleicht doch. Wartet ab, was kommt. Wartet ab, was kommt. Die Protestanten werden seit dem 2. Vatikanischen Konzil nicht mehr verflucht, nur noch als getrennte Brüder. Nur noch als getrennte Brüder. willkommen geheißen. Die Freikirchen sind keine Sekten mehr, alles Körperschaften des öffentlichen Rechts. Alle dürfen am grünen Tisch mit Mitspracherecht ausüben. Und was ist? Es heißt, wir sind doch alles Brüder. Lasst uns gemeinsam und so weiter. Vorher hatten sie ja noch einen gemeinsamen Grund, nämlich den Feind, Kommunismus und Atheismus. Jetzt ist ihnen die Sache gefallen. Ja, was jetzt? Jetzt ein gemeinsames Haus mit den Atheisten und mit den Kommunisten, in dem alle Platz haben. Könnt ihr das begreifen? Die Gesamtstrategie, es muss ebenso sein in diesen letzten Tagen. Und der Prophet Daniel hat es ja deutlich ausgesprochen. Als er die Statue sah, Gold, Silber, Kupfer und dann die 10 Zehen. Was war da? Eisen und Ton vermischt. Aber ihr könnt Eisen mit Ton nicht vermischen. Ihr könnt es aneinander kleben, vermischen, ineinander mixen, könnt ihr es nicht. Und da könnt ihr nachlesen im Propheten Daniel, wie diese Dinge vorausgesagt worden sind, dass sich die Dinge vereinigen werden und dass das Reich teils stark und teils brüchig sein würde. Das bedeuten diese beiden Sachen, Eisen und Ton, wird uns da im Propheten Daniel gesagt. Jetzt haben wir es doch. Da ist alles brüchig, alles fällt zusammen, nichts funktioniert mehr. Und hier alles stark. Es gibt diese schöne Vereinigung. Ein großes Haus. Und wer ist der Chef in diesem großen Hause? Darüber besteht auch kein Zweifel. Der Antichrist wird eben die gesamte Sache beherrschen. Und Christus wird seine Gemeinde herausrufen, zubereiten, versiegeln und ehe dann die große Katastrophe über die Menschheit kommt, wird er wiederkommen, um uns in seine Herrlichkeit zu nehmen. Doch es ist eine ernste Zeit, eine bewegte Zeit, in der wir leben, aber auch eine schöne Zeit. Wir sehen, die Teilung ist vorüber. Unser Land wird die Lokomotive sein, überall werden wir zahlen. Und was geschieht dann, wenn unsere Leute nicht mehr mitmachen können, weil es zu viel wird und auch unsere Kassen leer werden und Brot überall fehlt? Es ist doch nicht aller Tage Abend. Es wird noch manches über die Menschheit kommen und solange wir hier sind, mögen wir es hier und da zu spüren bekommen. Aber eins ist gewiss. Wir leben nahe vor der Wiederkunft unseres Herrn. Und wir fürchten uns nicht, im Gegenteil, wir sagen nur, Herr, mach all den Dingen, doch so schnell es nur geht, ein Ende. Und nimm uns aus diesem Jammertal hinweg in deine Herrlichkeit hinein. Für manche, die mit diesen Begriffen speziell aus der Offenbarung und dem Propheten Daniel noch nicht so vertraut gemacht worden sind. Macht euch keine Sorgen. In aller Kürze wird alles sehr klar sein. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit hinein. Er zeigt uns, wie die Dinge liegen. Ja, die Beschreibung ist so klar und so deutlich, dass selbst ein Tor nicht irren kann. Mögen wir, die wir in diesen Tagen gewürdigt worden sind, das prophetische Wort zu hören, mögen wir in Gottesfurcht all diese Worte in uns aufnehmen, dass sie durch den Heiligen Geist verklärt werden, dass wir so mit göttlichem Wesen und Leben durchdrungen werden und ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte in unseren Tagen werden können. Nicht nur als Informierte, als Zuschauer, sondern als Menschen, die direkt mit dem, was Gott in seinem Reiche auf Erden tut, verbunden sind und Anteil daran haben. Solche Menschen möge Gott aus Gnaden aus uns allen machen. Amen.
Treuer Herr, wir danken dir inniglich für diese Gnadenzeit,
und für diese Gnadenbotschaft, die an uns ergangen ist, o Herr, dass du unser nicht vergessen hast, sondern dich unser erbarmt, unser angenommen, o Herr. Herr, nie genug können wir deinen Namen dafür preisen und dir die Ehre und den Dank darbringen, o Herr. Aber Herr, nimm hin die Anbetung, nimm hin den Lobpreis und den Dank, Halleluja, aus der Tiefe unserer Herzen, o Gott. Mach uns bereit, o Herr, für dein Erscheinen, dass wir Wachende, dass wir Betende wären, o Herr. Wenn du kommst, o Herr, dass wir unsere Häupter erheben und wissen, unsere Erlösung naht sich. Sei mit uns allen. Herr, ich bitte, segne alle, die gekommen sind, unsere Brüder und Schwestern von nah und von fern, Herr. Sei du mit allen und segne alle, auch jetzt, Herr, wenn wir diese Versammlungen beschließen, Herr. Sei du mit ihnen auf den Heimweg, Herr, und segne sie an den Plätzchen, wo du sie hingestellt hast, und setze einen jeden zum Segen, Herr, zu einem Zeugnis, Herr. Schenke es aus Gnaden. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.